Natürlich merke ich schon auch, dass ich anecke, wenn Personen sagen, die ist ja gar keine Winzerin, die hat das gar nicht gelernt, die hat gar keine Ahnung oder die ist ja noch so jung. Man möchte ja auch ein besonderes Glas in der Hand halten, möchte sich zugehörig fühlen und eben nicht schon am Glas erkennbar sein, dass man jetzt der oder diejenige ist, die jetzt gerade nichts trinkt und sich dann ja auch leider immer noch oft dafür rechtfertigen, wieso, weshalb, warum man jetzt keinen Alkohol trinkt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Finanzheldinnen-Folge im Podcast Schwungmasse. Ich bin Alicia und darf heute Franziska Treuer als Gast begrüßen. Sie ist 30 Jahre alt, Mama einer zweijährigen Tochter und hat 2023 ihr Unternehmen I Am Not Wine gegründet, das erste female-founded Startup Deutschlands für alkoholfreie Premiumweine und Sparklings. Aus einer Weinfamilie stammend liegen Franzis Wurzel in den Weinbergen. Nach verschiedenen Stationen für die Ausbildung und auch im Beruf in Berlin, Ravensburg und Indien lebt sie mittlerweile aber auch wieder im heimischen Bingen am Rhein, von wo aus sie auch I Am Not Wine aufgebaut hat. Wie sie ihr Startup neben einer Teilzeittätigkeit im Familienunternehmen aufbaut, welche Herausforderungen ihr als Frau in der Weinbranche begegnen und warum alkoholfreie Weine oft teurer sind als die alkoholhaltigen Weine, das erfahren wir jetzt im Gespräch mit ihr. Hallo Franzi, schön, dass du heute hier bist.
Hallo Alicia, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf.
Ich habe es gerade schon angekündigt. I Am Not Wine ist das erste female-founded Startup für alkoholfreie Weine und Sekkos. Wie ist dir die Idee deines Unternehmens gekommen?
Ja, du hast ja gerade im Intro schon kurz angeteasert. Genau, ich komme aus einer Weinfamilie. Wir hatten schon immer Weinberge und ich bin quasi mit Wein aufgewachsen. Deshalb immer der Bezug war quasi dazu immer da. Je älter ich wurde, desto mehr sind meine Interessen dann aber in andere Richtungen abgeschweift. Und ich war dann, wie gesagt, in meinem Studium, in der Studiumszeit unter anderem in Ravensburg. Ich habe 7 Jahre in Berlin gelebt, war in Indien und bei all meinen Reisen und von zu Hause weg sein, habe ich dann doch immer wieder festgestellt, dass ja da eine große Leidenschaft brennt in mir und dass meine Wurzeln immer klarer wurden, nämlich dass die hier zu Hause und in den Weinbergen liegen quasi. Zu Corona-Zeiten kam dann auch bei mir ein ganz, ganz großer oder ein großes Umdenken und der Wunsch, wieder so ein bisschen zurück zu meinen Wurzeln zurückzukehren. Deshalb bin ich dann auch in die Heimat zurück aus Berlin. Und damals stand schon fest, ich möchte definitiv was machen, was mir sehr am Herzen liegt. Und so bin ich eben auf das Weinthema gekommen. Ich glaube, zuletzt war dann auch die Schwangerschaft ausschlaggebend, dass natürlich das Thema alkoholfrei mich extremst beschäftigt hat. Und da ich aber selbst so ein wirklich ein Genussmensch bin und eine Weinliebhaberin durch und durch, weil ich damit eben einfach so groß geworden bin, stand dann für mich klar, ich möchte was mit Wein machen, aber eben alkoholfrei. Genau. Und jetzt beschäftigt mich das ganze Thema schon mindestens 5 Jahre, obwohl ich dann erst letztes Jahr gegründet habe. Ich glaube, das zeigt dann auch nochmal schön, wie lange sowas dann letztendlich auch dauern kann, bis man den Schritt tatsächlich geht. Ja.
Also von der Idee bis zum ersten Shop ja dann auch irgendwie oder Weinverkauf ist dann, ja, sind jetzt 5 Jahre vergangen. Also kannst du gerne dann gleich auch nochmal ein paar Einblicke teilen, aber jetzt für unsere Zuhörerin vielleicht nochmal so eine kleine Genussreise virtuell. Vielleicht hat die eine oder andere ja auch schon mal einen alkoholfreien Sekt beispielsweise geschmeckt. Wie schmecken denn aber deine Weine und Sekkos oder welches Gefühl möchtest du auch vermitteln?
Ja, man muss ja ehrlicherweise zugeben, dass alkoholfreie Weine noch nicht den besten Ruf genießen. Viele vergleichen das mit den Anfängen des alkoholfreien Biers, dass das damals auch noch alles gar nicht geschmeckt hat und jetzt wunderbar schmeckt. Tatsächlich passiert im Bereich des alkoholfreien Weins sehr, sehr viel. Aber wenn man an die gängigen Marken kennt, die man im Supermarkt kaufen kann, dann sind die meistens sehr süß oder sehr lieblich, weshalb dann viele auch das Vorurteil haben, dass alkoholfreie Weine einfach nur süß sind und wie Traubensaft schmecken und man sich dann doch auch gleich einen Traubensaft kaufen kann. Jetzt zu meinen Weinen, die unterstreichen das überhaupt nicht. Also ich habe bei meinen Weinen sehr bewusst darauf geachtet, dass sie eben nicht süß sind, sondern dass die Weincharakteristik wirklich erhalten bleibt. Das heißt, angefangen bei meinem Weißwein, der hat sehr, sehr, sehr wenig Restsüße, ist sehr weinähnlich, hat eine ganz, ganz tolle Säurestruktur. Also hier hat das wirklich gar nichts mit einem süßen Getränk zu tun und auch nichts mit Traubensaft. Mein Sekko, würde ich sagen, ist auch definitiv, hat der am meisten Restsüße, ist am fruchtigsten, aber auch hier habe ich ganz bewusst darauf geachtet, dass man eine schöne Fruchtigkeit hat und eine Aromatik, aber eben, dass das Ganze nicht zu süß ist. Der Sekko ist zum Beispiel eine ganz tolle Basis zum Sodtrinken, aber auch wenn man sich alkoholfreie Cocktails mischen möchte oder einen alkoholfreien Spritz. Also hier war mir wirklich wichtig, eine tolle, harmonische Fruchtsäurestruktur zu schaffen, dass das Ganze ausgewogen ist und eben nicht süß schmeckt und dass man vor allem auch die Weine ganz toll als Speisenbegleitung einsetzen kann. Mein Berry Bubbles, der Rosé-Sekt, der ist definitiv das eleganteste und ja hochwertigste Produkt im Sinne von, der ist wirklich sehr, sehr fein, hat eine sehr, sehr harmonische Fruchtsäurestruktur und ist, da war zum Beispiel mein Wunsch, ein Getränk zu kreieren, das man für ganz besondere Momente nimmt, zum Anstoßen zum Beispiel.
Genau. Okay, jetzt hast du schon gesagt, alkoholfreie Biere haben sich mittlerweile ganz gut etabliert in unserer Gesellschaft und auch im Supermarkt. Wie relevant ist die Produktsparte jetzt von alkoholfreien Weinen und Sekkos aber mittlerweile? Was hat sich da vielleicht auch in den letzten Jahren verändert und was ist so deine Erwartungshaltung vielleicht auch für die zukünftigen Jahre?
Also ich glaube, dass sich im Herstellungsverfahren ganz viel getan hat. Mittlerweile würde ich sagen, ist das gängigste Verfahren zur Entalkoholisierung die Vakuumdestillation, die wirklich auch sehr schonend ist, weil man das Produkt nicht mehr erhitzen muss, so wie man das früher gemacht hat. Man kennt, das ist jetzt ein schlechter Vergleich, aber man kennt es vielleicht so von den Marmeladen. Wenn man Marmelade einkocht, ne, dann klar, kocht da was und so ist es aber absolut nicht mehr. Aber so stellen sich das viele tatsächlich vor. Also im Herstellungsverfahren hat sich ganz viel getan, was natürlich an der Qualität extrem viel ausmacht. Dann, wenn man zuhört und eben so ein bisschen sich an die Bedürfnisse des Konsumenten am Ende anpasst, und dazu zähle ich mich auch immer selbst, dass eben genau dieser Ruf, dass es einfach nur süße Getränke sind, dass man dann gleich zum Traubensaft oder zu einer Limo greifen kann. Also all das ist gerade sehr stark im Wandel. Es gibt immer mehr wirklich tolle alkoholfreie Produkte. Es wird immer vielfältiger. Ne? Das ist ja auch sowas. Ne? Der Markt ist gerade extrem stark am Wachsen, weil aber eben auch eine Nachfrage da ist. Und so langsam kommt das dann zum Beispiel auch in der Gastronomie an, dass sie merken, okay, der Gast möchte was Alkoholfreies trinken, aber eben was Besonderes. Also wir sprechen hier nicht von Softdrinks oder so ähnlichem, sondern wirklich was, was man trinkt zum Genuss und weil es eben ein besonderer Moment sein soll. Oder man auch das Gefühl haben möchte von Zugehörigkeit, wenn man zum Beispiel jetzt in der Gesellschaft ist und man geht essen oder feiern oder man möchte ja auch ein besonderes Glas in der Hand halten, möchte sich zugehörig fühlen und eben nicht schon am Glas erkennbar sein, dass man jetzt der oder diejenige ist, die jetzt gerade nichts trinkt und sich dann ja auch leider immer noch oft dafür rechtfertigen, wieso, weshalb, warum man jetzt keinen Alkohol trinkt.
Ja, absolut, habe ich auch schon beobachtet, jetzt bei mir oder im Freundeskreis. Warum? Und denn, warum denn nicht nur ein Getränk und Wasser oder Cola oder eine andere Limo sind dann direkt auf den ersten Blick, okay, heute alkoholfrei unterwegs. Und so ein Sekko oder auch ein alkoholfreier Spritz sieht natürlich dann schön aus und gibt einem auch dieses besondere Gefühl, von dem du gerade gesprochen hast. Warum ist es denn aber jetzt so, dass nicht einfach jeder Winzer oder ja jeder, der auch alkoholhaltige Weine und Sekkos produziert, nicht einfach auch eine alkoholfreie Variante anbietet? Geht das nicht so einfach?
Tatsächlich nicht, würde man vielleicht auch denken. Also zum einen glaube ich, und das ist auch vollkommen in Ordnung, dass das Winzerhandwerk ja schon irgendwie vorgesehen hat, Weine zu produzieren und keine alkoholfreien Weine. Dementsprechend würde ich sagen, ist der Großteil der WinzerInnen darauf bedacht, eben ihr Handwerk auszuüben und Weine herzustellen und die dann nicht zu entalkoholisieren. Da merke ich auch sehr, dass die Branche total gespalten ist. Ne? Da sind 50% der Branche ist offen dafür, 50% der Branche ist nicht offen dafür. Und dann bedarf es eben auch echt Vorlauf und Vorbereitungszeit, denn einige Verfahren, die gängig angewendet werden im Weinausbau, wie zum Beispiel das Anreichern eines Weines. Für die, die nicht wissen, was das ist, ist zum Beispiel, dass man zusätzlich Zucker oder also Trauben, Saft, Süße, Fruchtzucker hinzufügt, dass eben aus diesem Zucker Alkohol werden kann. Ne? Der Zucker vergärt ja zu Alkohol und dass am Ende mehr Alkohol in das Endprodukt reinkommt. Sowas ist zum Beispiel, das nennt man Anreichern, im alkoholfreien Bereich gar nicht erlaubt. Das heißt, sowas muss man bedenken. Dann muss man natürlich so ein bisschen seine Säure im Blick behalten oder die Säure des Weines. Das weiß man dann aber meist auch erst, wenn der Wein ausgebaut ist, wenn man die finalen Analysewerte da hat. Das heißt, man braucht einfach viel mehr Vorlauf, man braucht viel mehr Planung. Man muss sich wirklich, ich würde sagen, noch mehr Gedanken, weil natürlich macht sich jeder Winzer und jede Winzerin Gedanken, was sie für einen Wein kreieren möchten. Aber ich glaube, da muss man sich im alkoholfreien Bereich noch mehr Gedanken machen. Plus hinzu kommt, dass natürlich dann, nachdem man diesen fertigen Wein ausgebaut hat, noch dieser zusätzliche Prozess hinzukommt der Entalkoholisierung und man vorab nicht probieren kann, wie das Produkt schmeckt, das dann nach der Entalkoholisierung rauskommt. Also es gibt natürlich Parameter, die man vorab beachten kann, aber es ist nicht so, dass man vorher probieren kann, wie das Endprodukt schmecken wird. Also das ist, glaube ich, eine große Blackbox, in der man dann arbeitet, ne? Dass man nicht so richtig weiß, was am Ende bei rumkommt. Plus dieser zusätzliche Prozess, der natürlich auch mit Kosten verbunden ist. Und ich glaube, all diese Aspekte führen dazu, dass die meisten WinzerInnen sich auf ihr eigentliches Handwerk, nämlich den Weinausbau, fokussieren.
Okay, und deswegen gibt es dann dich und eben auch andere, die sich nur auf die alkoholfreien Varianten fokussieren, weil sie da diese Planbarkeit oder beziehungsweise den längeren Vorlauf und dann auch den zusätzlichen Schritt der Entalkoholisierung eben in den Fokus stellen können, oder?
Richtig. Also es gibt ja auch immer mehr WinzerInnen, die das probieren oder das machen. Viele kaufen Grundweine zu, damit sie eben genau dieses, dass man nicht weiß, was bei rumkommt und diese Planbarkeit haben und vielleicht auch zu testen erstmal am Markt, wie gut funktioniert das überhaupt. Aber ja, es gibt Anbieter wie mich oder auch andere, also man kann hier sicher ein paar Namen nennen. Kolonne Null ist, glaube ich, ein großer Player, den man mittlerweile sehr gut kennt. Dann gibt es im Aperitivbereich ganz viele tolle Brands, die sich auch auf Aperitiv spezialisieren. Aber I Am Not Wine, und da bin ich wirklich stolz drauf, ist das erste von einer Frau gegründete Startup, für was sich wirklich komplett auf die Herstellung von alkoholfreien und auch wirklich Premium-Weinen fokussiert hat. Premium möchte ich noch kurz erklären, warum ich sage, dass meine Weine Premium sind. Ich arbeite ausschließlich mit regionalen WinzerInnen zusammen, aktuell mit einem Jungwinzer, mit dem ich auch vorher schon befreundet war, von der Nahe hier. Das heißt, meine Trauben, ich weiß, wo die herkommen. Ich bin bei der Lese selbst dabei, im Ausbau sehr involviert. Und das ist das Schöne, ne? Dass das Produkt wirklich komplett hier aus Rheinland-Pfalz kommt und wir alles in Handarbeit ernten. Die Erntezeit ist jetzt zum Beispiel auch gerade, also nächste Woche geht's wieder in den Weinberg. Und das ist einfach so schön, weil man das extremst an der Qualität merkt, dass wir vorher schon hingehen und uns nicht nur Gedanken machen, was das für ein Wein werden soll, sondern eben dann auch im Weinberg entsprechend alles mit der Hand ernten, die Trauben selektieren. Und genau, das ist dann, vielleicht mache ich hier den Schwenker direkt zum Preis oder die Frage, warum alkoholfreie Weine oft teurer sind als Weine mit Alkohol, ist eben, dass da so viel mehr Arbeit drin steckt. Also vor allem auch dieser Entalkoholisierungsprozess, dann die Planbarkeit, dass es eben noch länger dauern kann. Ich sage dauern kann, ne? Das kommt ja wirklich darauf an, wie man sein Herstellungsverfahren plant oder umsetzt. Und deshalb führt das am Ende halt eben auch leider zu höheren Kosten und auch zu höheren Preisen der Produkte.
Okay, jetzt hast du schon ein bisschen Einblick gegeben, mit wem du zusammenarbeitest oder wie deine Weine hergestellt werden. Und am Anfang hast du gesagt, von der Idee bis zur Umsetzung hat es 5 Jahre gedauert. Nimm uns da doch gerne nochmal so ein bisschen mit auf die Reise. Also du hast dir Gedanken gemacht, dass du wieder mehr in deine Heimat möchtest und irgendwie was mit dem Weinbau zu tun haben möchtest. Dann kam dir wahrscheinlich auch im Zuge der Schwangerschaft die Idee, okay, es braucht eine alkoholfreie Variante, die genauso gut schmeckt und das besondere Gefühl vermittelt, und sich dann aber hinzusetzen und sagen, okay, ich gehe das jetzt an und ich möchte mein Unternehmen gründen. Wie waren da so deine Schritte?
Jetzt muss ich ehrlich gesagt nochmal wirklich überlegen, dass ich das alles zusammenbringe. Also es hat natürlich, ich glaube, die längste Zeit hat es in meinem Kopf gebraucht einfach, bis ich soweit war zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Tatsächlich ist die Idee schon vor der Schwangerschaft gekommen. Das war einfach dem geschuldet, dass ich in Berlin war, im Eventbereich tätig war, viel auf Veranstaltungen, auch Netzwerkveranstaltungen war, und einige von euch kennen das sicher, dass man dann immer auch einen Drink in der Hand hat und das irgendwie auch ein tolles Gefühl ist und ein geselliges Gefühl ist, aber man dann am nächsten Tag vielleicht merkt, dass man einen Drink zu viel hatte und diesen, ich sag mal, diesen einen negativen Aspekt, das ist was, was ich definitiv in meinem Leben reduzieren oder nicht mehr haben wollte. Und so kam ich auf die Idee, dass es doch irgendwie auch eine Lösung geben muss, dass man ein besonderes Getränk, und weil ich Wein eben so liebe, Wein konkret, auch alkoholfrei herstellen können muss. Und dann war es auch viel, dass ich mir Informationen natürlich aneignen musste. Ich musste mich informieren, welche Herstellungsverfahren gibt es, welche Dienstleister gibt es auch hier in der Umgebung, weil natürlich wollte ich, dass das Ganze auch hier regional bei mir passiert und ich da auch sehr involviert sein kann. Dann musste ich natürlich einen Winzer oder eine Winzerin finden, die offen für meine Ideen ist und sich bereit erklärt, diesen Weg mit mir zu gehen. Und da bin ich wirklich sehr dankbar, dass das bis jetzt auch alles so geklappt hat. Und als quasi diese ganzen Rahmenbedingungen für mich klar waren, und das hat wirklich lange gedauert, war dann so die letzte Hürde in meinem Kopf, okay, mache ich das jetzt? Das ist ja schon ein Risiko. Und dann war für mich tatsächlich eher, also zum einen bin ich sehr dankbar für die Elternzeit, weil die mir natürlich in gewisser Weise im Kopf so viel Freiraum gelassen hat, da meine Ideen zu spinnen und meine Träume zu träumen und meine Visionen zu entwickeln, die ich für I'm Not Wine jetzt habe. Auf der anderen Seite hatte ich diese Verantwortung für diesen kleinen Menschen, den ich da gerade zur Welt gebracht hatte. Und das war dann natürlich auch schon irgendwie ein gewisses Risiko, was man dann eingeht, wenn man sich jetzt von jetzt auf gleich selbstständig macht. Aber der Wunsch war einfach so groß und die Vision, die ich hatte für I'm Not Wine, einfach so klar vor mir, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt. Und da kam dann natürlich ins Spiel, dass ich in der Elternzeit schon oder nach im Anschluss an die Elternzeit eine Teilzeitanstellung schon begonnen hatte im Familienbetrieb meines Bruders und mir natürlich nach intensiven Gesprächen zugesichert habe, dass ich da schon auch meine Flexibilität genießen kann, solange ich meine Aufgaben für ihn natürlich weiterhin erledige. Und da bin ich auch sehr dankbar drum, dass sich das quasi so gefügt hat, dass ich zum einen diese kleine Sicherheit noch im Hinterkopf habe der Teilzeitanstellung. Und das war dann auf jeden Fall für mich der letzte Aspekt, dass ich wusste, okay, ich habe auf jeden Fall eine kleine Absicherung im Hintergrund. Trotzdem habe ich genug Zeit und Flexibilität, meinem Wunsch und meinem Traum nachzugehen. Und ja, so führte das dann dazu, dass ich den Schritt gegangen bin zur Gründung.
Okay, spannend, ja, so aus der Elternzeit heraus zu gründen und neue Wege einzuschlagen. Habe ich in Podcast, ich muss nachschauen, ich glaube Podcast-Folge 142, ich verlinke die Folge in den Shownotes, mit Ekaterina besprochen, dass sie auch erzählt hat, als ihr Kind noch ganz klein war, dass sie gesagt hat, okay, ich möchte mich selbstständig machen und ich habe so viele Ideen in meinem Kopf und man hat irgendwo ganz viel Zeit, über genau diese Dinge nachzudenken, auf der anderen Seite ganz wenig Zeit, weil sich das Leben gerade um 180 Grad gewendet hat und man neue Routinen und Aufgaben ja auch erstmal strukturieren muss. Aber genau, mit ihr habe ich auch über Vereinbarkeit in dem Zuge gesprochen. Also vielleicht ist das da auch nochmal ein ganz guter Hinweis für die Zuhörerin. Jetzt wollen wir bei dir nochmal ein bisschen auf dein Umfeld gucken und in die Weinbranche noch ein bisschen einsteigen. Du hast gesagt, als Frau war das überhaupt schon mal so der erste Step, oder die erste Frau zu sein, die ein Wein-Startup gegründet hat? Warum ist diese Branche so tradiert und ja auch Männer dominiert? Und was sind deine Learnings jetzt in diesem Umfeld zu arbeiten?
Also ich glaube, und das ist leider der Geschichte geschuldet, dass Weinbau ist ja auch ein Handwerk und dass die Handwerksbranchen grundsätzlich sehr männerdominiert sind. Man hört immer wieder, oder ich habe immer wieder Geschichten gehört. Ich glaube, dass Juliane Ennerl, die macht natürlich Weine mit Alkohol, aber sie hatte, glaube ich, mal eine ganz schöne Story erzählt, dass ihr Vater gefragt wurde, wer denn den Betrieb oder dass es so schade sei, dass er keine Söhne bekommen hat, weil es ja dann gar niemanden gäbe, der den Betrieb weiterführen kann. Und heute führt sie den Familienbetrieb sehr erfolgreich weiter. Und ich muss auch sagen, dass sie da auf jeden Fall eins meiner Vorbilder ist, auch in der Weinbranche als Frau. Und ich glaube, auch sie hat einige Hürden bewältigen müssen. Bei mir ist es, glaube ich, nochmal was anderes, weil es ein ganz neues Feld ist, der alkoholfreie Bereich. Ich glaube, dadurch, dass es eben noch nicht ganz so viele Anbieter gibt und auch noch nicht so viele traditionelle Weinbetriebe sagen, sie gehen den Weg, auch alkoholfreie Weine zu produzieren, habe ich da, glaube ich, schon gerade noch die Chance oder bin so ein bisschen Early Moverin gewesen und habe deshalb noch nicht so die Hürden, die vielleicht, weil es einfach nicht so festgefahren ist. Da gibt es noch keine so Wahnsinnstradition, weil es so ein ganz neues Feld ist, ein ganz neues Produkt auch. Aber natürlich merke ich schon auch, dass ich anecke, wenn Personen sagen, ach, die ist ja gar keine Winzerin, die hat das gar nicht gelernt, die hat gar keine Ahnung oder die ist ja noch so jung. Also auch da merke ich schon, dass an der einen oder anderen Stelle da einfach noch Scheuklappendenken besteht, dass man Vorurteile hat gegenüber Frauen oder wenn man irgendwas nicht gelernt hat, dass man was nicht könnte oder nicht die gewisse Expertise mitbringt. Also all das sind, glaube ich, eher so meine Hürden. Ich muss auch dazu sagen, dass ich das Glück habe, wirklich tolle PartnerInnen auch an meiner Seite zu haben. Und mir ist auch sehr wichtig, selbst mit tollen Frauen zusammenzuarbeiten. Also wenn ich die Wahl habe zwischen der Zusammenarbeit mit einem Betrieb, der von einer Frau geführt wird und einem Betrieb, der von einem Mann geführt wird, würde ich wahrscheinlich es kommt natürlich auf viele Faktoren an, aber würde eher mit einer Frau zusammenarbeiten wollen als mit einem Mann, weil ich einfach finde, dass wir uns da alle viel mehr unterstützen sollten. Genau. Deshalb, ich hatte zum Beispiel das Glück, mit Alma zusammenzuarbeiten, mit der Designagentur, die mich im Design und im Marken, in der Markenbildung unterstützt haben. Ganz tolles Team hier aus Mainz auch. Oder, also natürlich, mein Winzerpartner ist männlich, aber auch da habe ich ein, zwei Kontakte mit WinzerInnen, mit denen es in Zukunft vielleicht noch Zusammenarbeiten geben wird. Von daher, da freue ich mich sehr drauf. Und ja, merke aber trotzdem, ja, je kleiner man ist, je weiblicher man ist, eckt man an der einen oder anderen Stelle definitiv auch in der Weinbranche an.
Ja. Okay, also die Vorurteile einerseits gegen dich als Person, aber wahrscheinlich gibt es auch viele Vorurteile gegen alkoholfreie Weine. Warum es das braucht, und das trinken ja auch eigentlich nur Frauen, die schwanger sind oder stillen, oder? Also kann ich mir auch vorstellen, dass es da noch viel Arbeit gibt und wir als KonsumentInnen da natürlich aber auch einen Beitrag leisten können.
Auf jeden Fall, ja. Damit hast du schon ziemlich genau auf den Punkt getroffen, Alicia.
Okay, also dann kommen wir jetzt nochmal so ein bisschen zu dir als Person. In der Elternzeit die Entscheidung getroffen und gegründet. Jetzt habt ihr für euch ein Modell gefunden oder wahrscheinlich auch so ein bisschen zusammengestellt, dass du einerseits die finanzielle Sicherheit hast mit der Teilzeitstelle bei deinem Bruder im Unternehmen. Andererseits musst du dir natürlich trotzdem die Zeit dann für I Am Not Wine nehmen. Wie funktioniert das? Weil wahrscheinlich ist es am Ende doch mehr Arbeit, als man so denkt, oder? Dass du beides machen kannst.
Definitiv. Also ich kann hier nicht lügen. Ich komme regelmäßig an meine Grenzen, vor allem an meine zeitliche Ressource. Also ich glaube, Zeit war für mich noch nie so wichtig, wie es im Moment ist, weil ich natürlich regelmäßig den Spagat mache zwischen meiner Verpflichtung als Mutter und ich möchte ja auch sehr, sehr gerne Zeit mit meiner Tochter verbringen und so viel wie möglich. Da kam uns das sehr zugute, als wir eine Tagesmutter für sie gefunden hatten, seit sie 1,5 ist. Genau, wird sie dann vormittags betreut. Das heißt, das ist eigentlich so die Hauptzeit, in der ich versuche, möglichst viel, also einmal die Arbeit für meinen Bruder, aber auch für I'm Not Wine zu legen. Und dann ist es ganz klar so, dass der Nachmittag gehört meiner Tochter und abends geht's dann, wenn sie schläft, auch wenn ich öfters müde bin und mich eigentlich nur mal auf die Couch setzen möchte, ist dann oft, wird der Laptop noch aufgeklappt und weitergearbeitet. Genau. Und da ist es auch, also es gab natürlich schwierige Zeiten, dass man natürlich auch die Beziehung, man hat ja noch eine Beziehung, die muss auch gepflegt werden, dass man da einfach so einen krassen Spagat machen muss und es natürlich Phasen gibt, da kriegt man gar nicht alles unter einen Hut und Phasen, da funktioniert es wieder super. Dann braucht nur die nächste Krankheit zu kommen, dann ist schon wieder alles über den Haufen geworfen, was man geplant hat. Also ich glaube einfach, dass maximale Flexibilität, dass Pläne gemacht werden dürfen, man aber sich nicht zu sehr darauf versteifen sollte, dass die dann auch genauso in Kraft treten, wie man es geplant hat. Also ich glaube, dass man da einfach wirklich flexibel bleiben muss und versucht, sich nicht zu verrückt zu machen, wenn mal was nicht so läuft wie geplant. Genau, ja.
Okay, und wahrscheinlich dann auch der Rücken freigehalten wird von deinem Partner, wenn I Am Not Wine mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht und du da deiner Leidenschaft ja auch nachgehen kannst.
Definitiv, also da bin ich auch sehr, sehr, sehr dankbar drum, dass wir beide natürlich in der privilegierten Situation sind, dass wir von zu Hause arbeiten können, dass wir dementsprechend nie weit weg sind von unserer Tochter, falls mal irgendwas wäre, dass wir, und da muss ich sagen, ist auch ein Riesengeschenk, dass ich wieder zurück in die Heimat gegangen bin, wir auch unser familiäres Umfeld hier haben, das heißt Omas und Opas, die uns natürlich auch mal unterstützen, wenn Not am Mann ist oder wir eine Betreuung brauchen. Aber ich versuche wirklich meine Arbeit so zu legen, dass das immer dann stattfindet, wenn unsere Tochter betreut ist oder wenn sie sowieso schläft und ich dann abends nochmal auf einer Veranstaltung unterwegs bin, dass da nicht zu viel von ihrer Zeit quasi oder von meiner Mama-Tochter-Zeit flöten geht und wir auch als Paar wieder Zeiten finden. Also ich muss sagen, es wird immer leichter, je älter sie werden. Aber genau, es ist auf jeden Fall, ohne dieses ganze soziale Netzwerk drumherum wäre das so nicht möglich. Das stimmt, ja.
Okay. Hast du denn vielleicht einen Tipp für alle, die sich vielleicht auch gerade in der Elternzeit befinden oder generell mit einem Karrierewechsel spielen, den Wunsch nach Veränderung verspüren, aber sich vielleicht nicht trauen? Wie hast du für dich da eine Sicherheit gefunden? Einerseits natürlich durch das Modell mit der Teilzeitstelle, aber generell dann auch den Wunsch in die Wirklichkeit umzusetzen. Was ist da dein Tipp an alle Zuhörerinnen?
Also ich glaube, wenn man seine Idee, seinen Wunsch, seinen Traum wirklich klar vor Augen hat, dann sollte man den definitiv verfolgen. Ich weiß, dass es nicht einfach ist oder einfacher gesagt als getan, es dann auch in die Realität umzusetzen. Wenn man die Möglichkeit hat, das auf jeden Fall im Umfeld kommunizieren, was man plant, was man vorhat und sich quasi vorab oder ganz offen und transparent versuchen zu besprechen, was man plant und wie viel Zeit man dafür investieren möchte, um quasi vorab schon zu überlegen, wie man sich organisiert bekommen könnte und dass am Ende wirklich alle an einem Strang ziehen und das nicht dann doch zu einem Punkt wird, der zu Reibung führt, der zur Belastung wird, der dann für Ärgernis sorgt und am Ende nur noch Konfliktpotenzial bereithält. Also ich glaube, dass da wirklich die Kommunikation vorab das Wichtigste ist, dass man sich wirklich Gedanken macht, wie man das konkret auch umgesetzt bekommt, gerade wenn man zum Beispiel auch Kinder hat, die ja auch versorgt werden müssen und man die Verantwortung natürlich auch nicht nur für sich hat, sondern für seinen Partner, für seine Familie, für seine Kinder. Und da, glaube ich, ist Kommunikation ganz wichtig.
Ja. Okay. Jetzt wollen wir nochmal einen Blick in die Zukunft wagen. Wo möchtest du dich mit I Am Not Wine hin entwickeln und welche Schritte unternimmst du dafür?
Also mein Wunsch ist natürlich, dass es I Am Not Wine deutschlandweit, weltweit zu kaufen gibt, aber vor allem auch in der Gastronomie viel, viel breiter vertreten wird in Zukunft, dass man eben, wenn man auch weggeht, was essen geht, was trinken geht, die Möglichkeit hat, ein genussvolles, alkoholfreies Getränk zu bestellen. Da ich glaube, dass das in Zukunft einfach noch mehr gefragt sein wird, dass Menschen immer bewusster mit ihrer Gesundheit umgehen und Wert darauf legen, vielleicht nicht komplett auf Alkohol zu verzichten, aber zumindest bewusster zu konsumieren. Daher möchte ich auf jeden Fall, dass einem nochmal noch sichtbarer wird und überall vertreten wird, wo man quasi gerne essen und trinken geht. Und dann habe ich noch vor, dass wir quasi aus den Abfallprodukten von I'm Not Wine, aus den Traubenkernen, dass diese Abfallprodukte nicht in Abfall enden, sondern aus Nachhaltigkeitsgedanken, dass wir da vielleicht neue Produkte schaffen, wie wir den Abfall minimieren, wie wir noch nachhaltiger werden können. Und dann möchte ich natürlich, dass I'm Not Wine auch personell wächst. Im Moment mache ich das ja hauptsächlich alleine. Also Wachstum in alle Richtungen sozusagen, das ist mein Wunsch für die Zukunft. Ja, Und was ich dafür umsetze oder tue, ja, einen Schritt nach dem nächsten tatsächlich im Moment. es ist eine Mischung aus allem, aus Vertrieb, aus Marketing. Ich glaube, präsent bleiben und viel drüber sprechen ist am Ende das, was einen langfristig weiterbringen wird.
Jetzt kommst du ja auch aus der Kommunikationsbranche und hast schon einige Events auch mit erlebt und wahrscheinlich auch mit geplant vorher in deinen Stationen. Und jetzt machst du ja auch Events mit Weinen. Also wahrscheinlich braucht es da auch einfach nochmal den Blick auf andere Marketingmöglichkeiten oder auch den Wein erstmal zu schmecken, zu probieren. Wie machst du das da oder mit wem arbeitest du da zusammen? Was funktioniert gut für dich?
Ja, seit kurzem haben wir tatsächlich verschiedene Events eingeführt. Was ganz toll funktioniert hat im Sommer war das Watercolor and I'm Not Wine Event mit der Künstlerin Linda Mundo. Da haben wir uns im Papageien Hotel, eine ganz, 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 ganz tolle Location in Bingen am Rhein, zusammengetan und einen Abend kreiert mit einem alkoholfreien Wine-Tasting. Dazu gab es super leckere Antipasti aus dem Lido-Restaurant im Papageien und im Anschluss haben wir einen Aquarellmalkurs gehabt. Also quasi Synergien nutzen, die Kombination aus verschiedenen Dingen. Denn am Ende, ich glaube, wenn man ein positives Erlebnis hat oder ein schönes Event besuchen kann, ist das was, was auf jeden Fall langfristig nachhalt und im Gedächtnis bleibt. Das funktioniert toll. Und dann versuche ich natürlich regelmäßig auch Tastings anzubieten. Das mache ich zum Beispiel im Moment, weil ich das noch machen kann, weil es nicht so weit weg ist in Mainz, beim Liebs und auch beim Kollektiv, dass da ab und zu Tastings stattfinden, dass man eben vorab probieren kann, weil das kennen wir alle, wenn man vor dem riesen Supermarktregal steht mit hunderten Flaschen von Wein und man gar nicht weiß, wie schmeckt der eigentlich, schmeckt der mir jetzt, was ist da drin, wo kommt der her und eine Flasche ist gar nicht so groß, dass die diese ganzen Informationen irgendwie transportieren könnten. Von daher, genau, versuche ich schon bestmöglich oder so gut wie möglich auch selbst persönlich präsent zu sein, aber auch die Weine zum Verkosten anzubieten, damit man eben schon vorab weiß, was man kauft.
Ja. Also schmecken ist das eine, Wissen darüber ist natürlich das andere. Also hier auch die Empfehlung, Franzis Profil mal anzuschauen. Da habe ich auch letztens vorbeigeschaut, wie wird alkoholfreier Wein überhaupt hergestellt. Das haben wir jetzt hier in der Podcast-Folge auch schon gelernt. Aber da gibt es noch ganz viel anderen Content. Deswegen da die Empfehlung, mal vorbeizugucken. Und Franzi, zum Schluss noch vielleicht ein Learning aus jetzt deiner Gründungsreise oder auch von deinem aktuellen Business oder einfach mit Blick auf unsere Podcast-Folge, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchtest als kleines Abschluss-Learning.
Also ich glaube, was hatte ich schon gesagt, ne, dass auch im Business, man selbst wenn man den Businessplan erstellt hat, das ist ein Plan und man sollte sich, glaube ich, nicht so verrückt machen, wenn Dinge nicht nach Plan laufen. Versuchen aus Fauxpas und Herausforderungen immer das Positive zu sehen und nicht einmal kurz, ja, okay, ist jetzt schief gelaufen, das darf man kurz auch fühlen und das fühlt sich dann auch in dem Moment nicht gut an, aber dann versuchen nach vorne zu schauen und eine Lösung zu finden, anstatt sich zu viel Zeit und Energie damit zu verschwenden, was nicht gut gelaufen ist, sondern eher auf positiv nach vorne zu schauen, auf das, was gut läuft und was man anders machen kann.
Ja. Cool. Vielen, vielen Dank, Franzi. Hat mir viel Spaß gemacht. Alle, die bis hierhin auch die Folge gehört haben, gerne weiterleiten, den Podcast bewerten, dass wir noch viel mehr Frauen erreichen, um über solche spannenden Finanzheldinnen-Geschichten zu sprechen. Und damit bedanke ich mich und sage bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.